Herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts Auf der Kippe, dem Podcast, in dem wir aus philosophischer Perspektive auf die digitale Revolution schauen. Mein Name ist Sepp Mahaini und ich freue mich, dass Sie dabei sind. In der letzten Folge haben wir einen ersten Blick auf das Thema künstliche Intelligenz geworfen und uns dabei auch die Vision einer KI-Singularität angeschaut. Unabhängig davon, ob diese Singularität so eintritt, ist künstliche Intelligenz in der Welt. Und ihre Fähigkeiten nehmen exponentiell zu. Und das wirkt zurück auf den Menschen und die Frage, wie der Mensch sich selbst sieht und wo er seinen Platz in der Welt verortet. Das wird das Thema der heutigen Folge sein. Schon mal vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Denken. Die Frage, der ich heute gedanklich nachgehen möchte, lautet also: Wie wird sich das Selbstverständnis des Menschen im Antlitz der neu in die Welt tretenden Computerintelligenz verändern? Diese Frage ist deshalb so interessant, weil sich der Mensch der Aufklärung, der Mensch der Moderne, ja gerade über sein Vermögen zum rationalen Denken definiert. Vereinfacht könnte man sagen, dass sich der Mensch der Aufklärung über seine Intelligenz definiert und in diesem Vermögen seine Einzigartigkeit begründet sieht. Und nun scheint es so, dass der Mensch genau in diesem Vermögen plötzlich von rechts von Computern überholt wird, die ihm kurz im Rückspiegel zuwinken, bevor sie aufs Gas drücken und kurz darauf in weiter Ferne entschwinden. Immanuel Kant hat das Menschenbild der Aufklärung auf den Punkt gebracht, indem er den Menschen als ein animale rationabile definiert hat. Das heißt, als ein zur Vernunft begabtes Tier, das sich überhaupt nur dadurch über die Sphäre des Animalischen erhebt und zum Menschen wird, dass es sich seines rationalen Denkvermögens bedient. Der Mensch der Aufklärung ist ein Mensch, der sich selbst als Krone der Schöpfung sieht und es ist sein Denkvermögen, das ihm diese Krone aufsetzt, durch das er sich vom Tier und allem anderen Seienden ausgezeichnet sieht. Wenn nun der Mensch genau in dieser vermeintlich ihm eigenen Domäne durch künstliche Intelligenz überrundet wird und, wie es zumindest die KI-Forscher prophezeien, schon bald darauf ähnlich rückständig sein wird wie heute ein Affe gegenüber einem Menschen, dann stellt sich auf einer ganz grundsätzlichen Ebene die Frage, was Menschsein eigentlich ausmacht. Und wo überhaupt noch eine besondere Rolle des Menschen, geschweige denn die Rolle als Krone der Schöpfung, begründet liegt. Noch schärfer formuliert, wenn der Mensch wirklich nur im Kern rationales Denkvermögen ist, müsste dann das Auftreten von starker künstlicher Intelligenz nicht bedeuten, dass der Mensch den Staffelstab als Krone der Schöpfung an den Computer weitergeben und vielleicht sogar ganz abtreten müsste. Sigmund Freud hat mal gesagt, dass die Wissenschaft zu drei großen Demütigungen der Menschheit geführt habe. Zuerst hat Kopernikus dazu geführt, dass der Mensch die Erde und damit sich selbst nicht mehr als den Mittelpunkt des Universums verstehen konnte. Der Mensch habe einsehen müssen, dass er lediglich irgendeinen Planeten bewohnt, der irgendeine Sonne irgendwo im Universum umkreist. Keine kosmische Sonderstellung weit und breit. Das war die erste große Demütigung. Dann habe Charles Darwin und seine Evolutionstheorie dazu geführt, dass der Mensch einsehen müsse, dass er nichts anderes als ein besserer Affe sei. Das war die zweite Demütigung. Zuletzt schließlich habe Freud selbst und seine Theorie des Unbewussten dazu geführt, dass der Mensch einsehen müsse, dass er noch nicht einmal Herr in seinem eigenen Hause ist. Womit Freud meinte, dass unser eigenes Denken von Prozessen gelenkt wird, die uns selbst unbewusst sind. Das sei die dritte große Demütigung gewesen. Wenn wir diesen Gedankengang aufnehmen und mit der Entwicklung von Computerintelligenz verbinden, so scheint dem Menschen im 21. Jahrhundert eine vierte große Demütigung bevorzustehen. Nämlich, dass das Denken, auf das der Mensch der Aufklärung so stolz ist, nichts anderes ist als Rechnen, das von Computern um ein Vielfaches besser gemacht werden kann. dass also der Mensch nichts anderes als ein dümmerer Computer ist. Das 21. Jahrhundert ist auch ein Jahrhundert des Wettrenns zwischen Mensch und Maschine um den Platz an der Krone der Schöpfung. Nur geht es diesmal nicht um die Vorherrschaft im Bereich der Körperkraft, sondern um die Vorherrschaft im Bereich der Denkkraft. Und wie wir in der letzten Folge gesehen haben, hat der Mensch die ersten Wettkämpfe bereits verloren. Und es ist schon jetzt klar, dass er in den auf Rechenkraft beruhenden Wettkämpfen keine Chance mehr haben wird, sondern immer weiter abgehängt wird. Neben den Schaukämpfen in Schach oder Go zwischen Mensch und Computer hat längst ein ganz fundamentaler Wettlauf zwischen Mensch und Maschine begonnen, der prägend für das Selbstverständnis des Menschen im 21. Jahrhundert sein wird. In diesem Wettlauf kann der Mensch drei unterschiedliche Strategien verfolgen, die in ihrem Selbstverständnis, was Menschsein bedeutet und wo zukünftig die Rolle des Menschen liegt, zu sehr unterschiedlichen Antworten führen. Alle drei Strategien sind bereits gut erkennbar und gewissermaßen im Einsatz. Die erste und radikalste dieser Strategien ist der Posthumanismus. In der zweiten Folge haben wir uns den Transhumanismus näher angeschaut. Dabei ist uns der Begriff Posthumanismus schon einmal begegnet, doch ich bin Ihnen die Antwort noch schuldig geblieben, was Posthumanismus bedeutet und wie er sich vom Transhumanismus unterscheidet. Die Begriffe Posthumanismus und Transhumanismus werden manchmal synonym füreinander verwendet, was aber eigentlich nicht richtig ist, da der Posthumanismus in seinem Denken weit über den Transhumanismus hinausgeht. Post bedeutet nach. Ein posthumanes Zeitalter ist also ein Zeitalter nach dem Menschen. Der Posthumanismus zieht eine kalte, rational-logische Konsequenz aus dem Gedanken, dass Fortschritt mit der Entfaltung rationalen Denkvermögens gleichzusetzen sei. Einerseits. Und andererseits, dass es die Aufgabe des Menschen sei, die Evolution mit den Mitteln der Technologie weiterzutreiben. Wenn nun aber die Technologie superintelligente Computer hervorbringt, die den Menschen hinsichtlich intelligenten Denkvermögens weit überschreiten, dann, so die Logik des Posthumanismus, ist es die Aufgabe des Menschen, den Weg frei zu machen und abzutreten. Der Mensch habe mit der Hervorbringung dieser überlegenen künstlichen Intelligenz seine Aufgabe in der Evolution erfüllt. Ob er weiterlebt oder nicht, ist letztendlich egal. Der weitere Fortschritt ist in den Augen der Posthumanisten eine Aufgabe der künstlichen Intelligenz. Und wir erinnern uns, ewiger Fortschritt ist ja das einzige Ziel, das die digitale Ideologie kennt. Der Posthumanismus ist so gesehen das konsequente und logische Ergebnis dieser ideologischen Eindimensionalität. Es ist ein so offenkundig dummes Ergebnis, dass es sich nicht lohnt, hier noch mehr Zeit darauf zu verwenden. Und zugegebenermaßen ist der Posthumanismus auch eine Extremposition und selbst unter den größten Enthusiasten der digitalen Ideologie eine Minderheitenposition. Lassen wir daher den Posthumanismus beiseite und wenden uns den zwei relevanteren Strategien zu. Die zweite, weniger extreme Strategie, die aber der gleichen Ideologie folgt wie der Posthumanismus, kennen wir bereits. Es ist der Transhumanismus und die Cyborgisierung des Menschen, die wir uns in den letzten Folgen angeschaut haben. Wie führt nun der Wettlauf zwischen Mensch und Computer dazu, dass der Transhumanismus und die Cyborgisierung weiteren Schub erfährt? Auf den ersten Blick erscheint das ja unlogisch. Wenn sich der Mensch in Konkurrenz mit einer immer intelligenter werdenden Technologie sieht, warum sollte er dann mit dieser Technologie fusionieren? Denn das ist ja das Projekt des Transhumanismus: mit Technologie fusionieren, um den Menschen zu transzendieren. Die Logik, die dahinter steht, ist die folgende. Wenn Computer immer intelligenter werden und den Menschen drohen, in puncto Intelligenz und Denkvermögen abzuhängen, dann müsse eben der Mensch mit Computerintelligenz fusionieren, um mit ihr Schritt halten zu können. Das heißt also, dass in der digitalen Ideologie paradoxerweise selbst eine Position der Gegnerschaft zu einer starken künstlichen Intelligenz dazu führt, dass man die Fusionierung mit ihr anstrebt. Das beste Beispiel für diese Haltung ist Elon Musk. Elon Musk ist einer von durchaus vielen prominenten Stimmen, die davor warnen, dass eine übermächtig werdende künstliche Intelligenz zu einer Bedrohung für den Menschen werden könnte. Um dieser Bedrohung zu begegnen, hat Elon Musk unter anderem die Firma Neuralink gegründet. Ziel von Neuralink ist es, Gehirn-Computer-Schnittstellen zu bauen, mit denen sich menschliche Intelligenz mit künstlicher Intelligenz verbinden kann, um dadurch menschliche Intelligenz auf das Niveau künstlicher Intelligenz heben zu können. Konkret sollen Operationsroboter ein etwa münzgroßes Stück Schädeldecke herausfräsen und an diese Stelle dann die Neuralink-Chips einsetzen, die über sogenannte Brain Laces mit dem Gehirn verdrahtet sind. Der Chip liest die Gehirnaktivitäten aus und übersetzt sie in Algorithmen, die ein Computer verstehen kann. Umgekehrt soll es aber auch möglich sein, dass der Chip Einfluss auf die Gehirnaktivität nimmt, um dadurch neuronal bedingte Krankheiten wie etwa Angststörungen oder Parkinson heilen zu können. Dieses Narrativ der Verschmelzung von Mensch und Maschine, um Krankheiten heilen zu können, kennen wir bereits. Wir haben es in der ersten Folge als eine der zentralen Erzählungen der digitalen Ideologie kennengelernt. Es ist immer das Gleiche. Eine digitale Technologie wird angepriesen, um den Menschen von Leid zu befreien. Doch das unmittelbar nächste Ziel, und nebenbei bemerkt auch der viel größere Markt, ist die Optimierung des Menschen durch Technologie. Und so hören wir auch von Elon Musk und seiner Firma die immer wieder gleiche Geschichte des Transhumanismus-Paradieses. Wenn erstmal der Chip mit dem Gehirn verdrahtet ist, dann, so die Idee, könne man sein Handy per Gedanken steuern, sein Hirn in die Cloud uploaden, Gedanken per Cloud an andere gechippte Menschen versenden, neue Sprachen und Fähigkeiten ins Gehirn hochladen und so weiter und so fort. Entscheidend aber, menschliche Intelligenz könne dann mit künstlicher Intelligenz verschmelzen und dadurch zusammen mit der KI exponentiell in unbekannte Dimensionen über sich hinauswachsen. Dies würde gleichzeitig verhindern, dass der Mensch zum Untertan einer künstlichen Intelligenz und potenziell sogar von dieser eliminiert würde. Dieses Schicksal drohe dem Menschen, wenn die künstliche Intelligenz exponentiell über die menschliche Intelligenz hinauswächst. Die Sorge ist, auf den Punkt gebracht, dass eine künstliche Intelligenz den Menschen nicht besser behandeln würde als der Mensch den Affen. Oder machen wir es konkret, nicht besser als der Mensch den Weißhandgibbon behandelt hat. Eine Affenart, die der Ausbreitung des Menschen zum Opfer gefallen und ausgestorben ist. Die Sorge, dass eine künstliche Intelligenz übermächtig und unkontrollierbar werden könnte, ist ja durchaus berechtigt. Interessant ist aber die Argumentation, wie dem zu begegnen sei. Die Frage der Regulierung und Eindämmung von künstlicher Intelligenz oder anderen Technologien taucht hier gar nicht mehr auf. Stattdessen wird die Ausbreitung der Technologie gewissermaßen als etwas Gottgegebenes hingenommen und nur noch die Frage gestellt, wie der Mensch damit Schritt halten kann, um seinen Platz an der Krone der Schöpfung zu verteidigen. Und die Konsequenz dieser Logik ist ein radikaler Transhumanismus. In der zweiten Folge haben wir uns den Transhumanismus aus einer anderen Perspektive heraus angeschaut. Aus der Perspektive derer, die die technologische Entwicklung uneingeschränkt begrüßen und aus einer naiv-utopistischen Haltung heraus die technische Optimierung des Menschen fordern. Mit Elon Musk begegnet uns ein anderer Typus des Transhumanismus, der aber genauso ganz und gar in die digitale Ideologie eingebettet ist. Dieser Typus fürchtet die Konsequenzen der Entwicklung von Computerintelligenz und fordert aus diesem Grund heraus die technische Optimierung des Menschen. Wie man es dreht oder wendet, die digitale Ideologie kennt keine Alternative zur technischen Optimierung des Menschen. Wenn Sie die Argumentation von Elon Musk überzeugt und wenn Sie Interesse daran haben, sich chippen zu lassen, so können Sie das nach den Prognosen von Neuralink in absehbarer Zeit tun. Und falls Sie sich Sorgen machen, wie diese Chips mit Strom versorgt werden, so hat Neuralink auch hierfür eine Lösung. So ähnlich wie Sie Ihr Handy per Induktionsplatte aufladen können, sollen sich die in Ihrer Schädeldecke befindlichen Chips nachts, während Sie schlafen, durch ein induktives Kopfkissen wieder aufladen lassen. Kommen wir zur dritten Strategie, wie der Mensch im Antlitz der exponentiell wachsenden Computerintelligenz sein Bild von sich selbst und seiner Rolle in der Welt weiterentwickeln und anpassen wird. Wenn ich es recht bedenke, ist Strategie das falsche oder zumindest ein irreführendes Wort in diesem Zusammenhang. Strategie klingt so, als säßen da irgendwo Menschen in einem Think Tank zusammen, um sich einen Plan für die Menschheit zu überlegen. Das ist natürlich Unsinn. Die Prozesse, die hier ablaufen, sind unterschwellige, gesellschaftliche Prozesse. Es sind kleinere Veränderungen, die sich im Detail auch mal widersprechen können, aber dennoch in eine bestimmte Richtung fließen. Es sind Entwicklungen, die zum Teil unbewusst ablaufen und über die der Mensch doch Schritt für Schritt einen anderen Blick auf sich selbst und die Welt entwickelt. Andere Verhaltensweisen, andere Sichtweisen, andere Worte, die nach und nach Einzug nehmen und mit denen wir nach und nach eine andere Geschichte über uns selbst und die Welt erzählen. Ich möchte versuchen, das an einem konkreten Beispiel deutlich zu machen. Ich stehe seit langer Zeit mit einem Bein fest auf dem Boden von Wirtschaft und Management. Als Managementberater, der mit verschiedenen Unternehmen an verschiedenen Management-Herausforderungen arbeitet, entwickelt man über die Zeit so etwas wie eine Metaperspektive auf das Thema Management. Also eine Art Vogelperspektive, aus der übergreifende Trends gut erkennbar werden. Übergreifende Trends, zum Beispiel in Fragen, wie Unternehmen sich organisieren, wie sie versuchen, erfolgreicher zu werden, wie sie ihre Prozesse weiterentwickeln, welche Sprache sie dabei sprechen und welche Wörter verwendet werden. Und insbesondere Letzteres, also die Sprache und die Wörter, die zum Einsatz kommen und über die artikuliert wird, was wichtig ist und was nicht, sind für einen Philosophen hochspannend. Und wenn man aufmerksam hinhört, dann stellt man fest, dass mit Beginn der digitalen Revolution plötzlich eine ganz andere Sprache auftaucht und plötzlich Wörter verwendet werden, die man in der Ökonomie des 20. Jahrhunderts nie gehört hat. Plötzlich ist allenthalben von Leidenschaft die Rede, von Kreativität und Fantasie, von Intuition und Teamfähigkeit, von Soft Skills, von Sinn bzw. Purpose ist die Rede, von emotionaler Intelligenz, vom EQ, der den IQ ersetzen soll, und von Emotionen und Empathiefähigkeit als Schlüsselqualifikation, um Zukunftsfähigkeit und Erfolg herstellen zu können. Ich möchte das hier gar nicht kritisieren oder mich darüber lustig machen. Ich möchte vielmehr die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass all das Begriffe sind, die noch vor gar nicht langer Zeit niemals in einem ökonomischen Kontext zu hören gewesen sind. Mehr noch, diese Begriffe, mit denen wir heute wie selbstverständlich um uns werfen, sind Begriffe, die in der vordigitalen Zeit, in der die Taylorisierung der Arbeit als das Maß der Dinge galt, verpönt gewesen sind. Ein anderer Begriff für Taylorisierung ist Scientific Management. Und darin ist schon im Begriff die rational-wissenschaftliche Analyse von Arbeitsprozessen eingefasst. Arbeitsprozesse sollten nach mathematischen Prinzipien so analysiert, aufgeteilt und optimiert werden, dass der einzelne Mensch, der sie ausführt, eigentlich egal und beliebig austauschbar ist. Scientific Management bedeutet, wie bei einer logischen Knobelaufgabe, den optimalen Prozess auszurechnen. Der Mensch ist in diesem Prozess lediglich eine Ressource von vielen, eine Humanressource, die eine bestimmte Funktion zu erfüllen hat. Wenn Sie sich heute mit Frederick Taylor oder einem seiner Management-Nachfahren des 20. Jahrhunderts unterhalten könnten und dabei vermitteln würden, wie wichtig Leidenschaft, Kreativität und emotionale Intelligenz bei der Ausübung der Arbeit ist, Sie würden sie mit großen Augen anschauen und überhaupt nicht verstehen, wovon sie reden. Die Ökonomie möchte ich hier aber nur als Beispiel verwenden für einen Wandel, der sich auf gesamtgesellschaftlicher Ebene vollzieht. Die Begriffe, die sich mit der digitalen Revolution breit machen, machen sich nicht nur im wirtschaftlichen Umfeld breit, sondern überall. Und es sind Begriffe, die nicht zum Kernvokabular der Aufklärung gehören. Ja, es sind Begriffe, die in gewisser Hinsicht so etwas wie das Gegenteil von dem sind, was in der Aufklärung und in der industriellen Moderne angestrebt wurde. Picken wir uns mal einen dieser Begriffe heraus, um das etwas anschaulicher zu machen. Nehmen wir den Begriff Leidenschaft. Leidenschaft ist ein absoluter Schlüsselbegriff des Digitalzeitalters und der Startup-Ökonomie. Von einem Startup-Gründer oder einer Gründerin wird erwartet, dass er oder sie leidenschaftlich ist, dass er von seiner Geschäftsidee so beseelt ist, dass er nichts anderes denken kann. Er muss dafür vor Leidenschaft brennen, wie es so schön heißt. Elon Musk zum Beispiel beschreibt sich selbst als Samurai. So leidenschaftlich, an der Grenze zum Wahnsinn, besessen von seiner Idee. Bereit, sich für sie sinnbildlich gesprochen ins Schwert zu stürzen. Die oberste Aufgabe eines Managers in der digitalen Ökonomie besteht demzufolge darin, seine eigenen Emotionen auszuloten und herauszuführen, wofür man brennt, wofür man die größtmögliche Leidenschaft empfindet, um dann in diesem Bereich unternehmerisch tätig zu werden. Achten Sie mal drauf. Jedes Startup, das etwas auf sich hält, hat einen solchen Gründungsmythos. Eine Art Erleuchtungsmoment, in dem der Startup-Gründer seine Bestimmung gefunden hat. Und diese Erzählung gilt im Digitalzeitalter nicht nur für den Manager in einem ökonomischen Zusammenhang, sondern auch für den Menschen insgesamt in seinem Weltzusammenhang. Der Mensch soll zu seinen inneren Antrieben, zu seinen Emotionen, zu seinem kreativen Potenzial Anschluss finden und hier das innere Feuer finden, das ihn oder sie durch das Leben trägt. Das ist in hohem Maße bemerkenswert. Und ohne dass wir uns dessen wirklich bewusst sind, kommt darin eine Abkehr vom Menschenbild der Aufklärung zum Vorschein. Und diese Abkehr hat sehr viel mit der digitalen Revolution und der Entwicklung von Computerintelligenz zu tun. Der Reihe nach. Warum ist das eine Abkehr vom Menschenbild der Aufklärung? Und was hat das mit der digitalen Revolution zu tun? Leidenschaft, Emotion und Fantasie sind so etwas wie das genaue Gegenteil von dem, was die Aufklärung dem Menschen in sein Pflichtenheft geschrieben hat. Der Mensch der Aufklärung ist bzw. soll ein von Rationalität beseelter Mensch sein, dessen Handlungen von Vernunft und Verstand geleitet sind. Leidenschaft, Emotionen und Fantasie sind genau das, was es in der Moderne zu beherrschen, zu unterdrücken und hinter sich zu lassen gilt. Es gibt ein fantastisches Bild von Francisco de Goya mit dem vielsagenden Titel »Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer«. Was in diesem Bild zum Ausdruck kommt, ist genau die Sorge, dass wann immer reines, nüchternes, rationales Denken in den Hintergrund tritt, sozusagen einschläft, Ungeheuer in die Welt treten. Chaos, Anarchie, Zerstörung und Gräuel der Gewalt, die aus den emotional triebhaften Quellen des Menschen nach oben gespült werden. Rationalität, nüchternes, klares, logisches, sachliches Denken gilt dem aufgeklärten Denken, heute würde man wohl sagen, als die Schlüsselqualifikation für eine bessere Zukunft. Und es ist ein Damm, ein Bollwerk gegen Emotion und Leidenschaftlichkeit, die einer besseren Zukunft im Wege stehen. Das ist in aller Kürze und auch Verkürzung das Menschenbild der Aufklärung, das überhaupt erst die industrielle Moderne möglich gemacht hat und dem die meisten Menschen sich auch heute noch verbunden fühlen. Und doch sind wir in der digitalen Moderne dabei, dieses Menschenbild zu verlassen. Genau das ist ja die dritte Strategie oder der dritte Weg, den der Mensch im 21. Jahrhundert einschlägt, um auf die Entwicklung von Computerintelligenz zu reagieren. Wie hängt das nun zusammen? Nun, im Grunde genommen ist es ganz einfach. In dem Maße, in dem der algorithmierbare Teil des Denkens immer mehr und vor allem immer besser von Computern übernommen wird, ist dort immer weniger zu tun für den Menschen. Und das macht den Blick frei für diejenigen Facetten im Menschen, die in der industriellen Moderne hinweg unterdrückt geblieben sind. In dem Maße, in dem Computer dem Menschen den Teil des Denkens abnehmen, der sich in logisch-mathematische Formeln packen lässt, sucht und findet der Mensch seine neue Rolle in den nicht oder zumindest weniger gut algorithmierbaren Teilen seines Denkens. Der Mensch rückt seine Kreativität in den Vordergrund, weil er in puncto Logik dem Computer nichts mehr entgegenzusetzen hat. Ich hatte letztes Jahr eine Vortragsanfrage, ob ich etwas zum Thema Kreativität als Schlüsselkompetenz des Digitalzeitalters sagen könnte. Ja, klar. Und es ist auch überhaupt kein Zufall, dass eine solche Vortragsanfrage im Jahr 2020 kommt. Ich habe den Vortrag damit begonnen, dass ich darauf hingewiesen habe, dass Kreativität einer Studie des World Economic Forums für das Jahr 2020 als eine der Top 3 Schlüsselqualifikationen eingestuft worden ist. Vor 10 Jahren stand Kreativität überhaupt nicht auf der Liste. Und so können wir das immer weiter durchdeklinieren. Der Mensch rückt seine Leidenschaft und Fantasie in den Vordergrund, weil der mathematisch lösbare Teil des Seins von Computern übernommen wird. Der Mensch sucht Anschluss an seine Emotionalität, um sich vom kalt, aber um ein Vielfach besser als der Mensch rechnenden Computer abzugrenzen. Und so weiter und so fort. Man kann diese dritte Strategie als eine Art Romantik des Digitalzeitalters bezeichnen. Die Romantik, die Ende des 18. Jahrhunderts einsetzte, war ja eine Gegenbewegung zur nüchtern, rationalen Moderne, die um ähnliche Begriffe herumkreiste, wie sie heute wieder hochkommen. Und an diese neue Romantik knüpfen sich andere Bewegungen an, die man heute allenthalben beobachten kann, wie die Hinwendung zu einer neuen Innerlichkeit, die sich in der Mindfulness-Bewegung und der Hinwendung zu rituellen Praktiken wie Meditation oder Yoga zeigt und die man auch als eine Art von neuer Spiritualität verstehen kann. Der Mensch, so scheint es, macht sich auf der Achse dieser dritten Strategie auf die Suche nach dem, was es noch so am Menschen zu entdecken gilt, jenseits Rationalität und einer als Mathematik verstandenen Intelligenz. Und es ist der Siegeszug der künstlichen Intelligenz, der den Weg hierfür öffnet. Wenn das die drei Strategien, die drei Möglichkeiten sind, wie der Mensch auf das In-die-Welt-Treten von künstlicher Intelligenz reagiert, was wird denn da nun geschehen? Welche Strategie wird der Mensch wählen? Nun, alle, würde ich sagen. Ich habe die drei Wege gewissermaßen in ihrer isolierten Reihenform dargestellt. Tatsächlich können wir ja schon jetzt sehen, dass alle Wege parallel gegangen werden und dass sie sich auch miteinander verweben und verflechten. Auch das sieht man schön an der Figur Elon Musk, die ikonisch für diese Verflechtung steht und die vielleicht auch deshalb vielen als eine Art anbetungswürdiger Idealtypus des Digitalzeitalters gilt. In dieser Figur verbinden sich widerspruchslos moderner Fortschritts- und Technologieglaube mit dem Credo der Leidenschaftlichkeit, Allmachtsglaube an künstliche Intelligenz mit affektiver Impulsivität, transhumanistisches Streben mit Sinnsuche. Was in vordigitaler Zeit als Widerspruch empfunden worden wäre, geht im digitalen Zeitalter problemlos zusammen. Nicht zuletzt, weil es sich auf zwei Sphären verteilt. Die Sphäre des Menschen und die des Computers, die immer mehr zusammenwachsen. Schauen wir uns zum Schluss noch einmal die drei Demütigungen des Menschen an, die der wissenschaftliche Fortschritt hervorgebracht habe. Waren das wirklich Demütigungen? Man muss dahinter ein Fragezeichen setzen. Es ist vielmehr so, dass der Mensch der Moderne es geschafft hat, diese Demütigungen in Triumphe umzuinterpretieren. Ja, der Mensch steht nicht mehr im Mittelpunkt des Universums, aber es ist der Mensch, der das Kraft seines Intellekts herausgefunden hat. Ja, der Mensch stammt vom Affen ab, aber es ist der Mensch und nicht der Affe, der das verstanden hat. Ja, das Unterbewusstsein beeinflusst das Bewusstsein, aber es ist der Mensch, der diese Erkenntnis in sein Bewusstsein gehoben hat. Schaut man sich den modernen Menschen an, so wirkt er nicht besonders gedemütigt. Im Gegenteil, eher beflügelt, vor Kraft und Selbstbewusstsein strotzend. Und das aus gut nachvollziehbaren Gründen. Der Mensch, der Moderne, sieht ja in seiner Ratio, in seinem Intellekt, das Mittel für seine Selbstentfaltung. Und so werden aus den drei größten Demütigungen die drei größten Triumphe des rational denkenden Menschen. Auch die Hervorbringung von künstlicher Intelligenz kann sich der moderne Mensch als vierten Triumph auf die Fahne seines rationalen Denkens schreiben. Doch was, wenn in Zukunft die Triumphe mathematisch-rationalen Denkens von Computer errungen werden und der Mensch dabei nur noch daneben sitzen und zuschauen kann? Wenn die Erfindung der künstlichen Intelligenz tatsächlich die letzte Erfindung der Menschheit ist, wie manche behaupten, dann ist anzunehmen, dass sich der Mensch eine andere Spielwiese suchen wird, um sich zu entfalten. Und so trägt das digitale Zeitalter ein Paradox in seinem Schoß, indem es einerseits durch sein mathematisch-rationales Denken den technischen Fortschritt auf ein völlig neues Level hebt und andererseits gerade dadurch, dass dieser technische Fortschritt dem Menschen nichts mehr im Bereich der mathematischen Intelligenz zu tun übrig lässt, den Weg zu einem Menschenbild öffnet, das die eindimensionale Versteifung auf Rationalität hinter sich lässt. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Folge ist etwas länger geworden als gedacht. Eigentlich habe ich mir mal vorgenommen, jeweils unter einer halben Stunde zu bleiben. Das hat nun zweimal nicht geklappt. Ich würde mich daher freuen, wenn Sie mir zum Beispiel per Kommentar auf Apple Podcasts mitteilen, ob das zu lang für Sie war und was die ideale Länge für Ihre Hörgewohnheiten ist. Ich verzichte da jetzt auch auf den Cliffhanger für die nächste Folge. Lassen Sie sich also überraschen und bis zum nächsten Mal.